ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute mit Gregor Papsch. Diese Musik kennen Sie an der schönen blauen Donau vom Walzerkönig Johann Strauss. 200 Jahre nach seiner Geburt ist der noch immer ein Superstar und sein berühmter Walzer übrigens inoffizielle Nationalhymne Österreichs. Ja, wie wird man im 19. Jahrhundert zum Superstar? Man komponiert einen Schlager, tourt mit ihm durch die Welt und wird damit reich. So hat es Johann Strauss gemacht. Über 500 Walzer und Polkas hat der schöne Schani komponiert. Die Firma Strauss, wie sein vor allem von Frauen gelenktes Imperium genannt wurde, war stets zur Stelle und bediente den Markt der musikalischen Begehrlichkeiten. Seine Melodien sind Welthits, seine Musik ist überall dort, wo gute Laune herrscht, nicht nur beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Johann Strauss, Superstar, was macht den Walzerkönig unsterblich? Fragen wir in diesem Forum. Ich freue mich auf meine Gäste, die im wahrsten Sinne mittendrin sind im Thema, denn sie leben alle drei in der Strauß-Metropole Wien. Bei uns ist Professor Dr. Melanie Unseld, Musikwissenschaftlerin an der dortigen Universität für Musik und darstellende Kunst. Mit dabei auch Professor Dr. Philipp Theer, Kultursoziologe und Historiker an der Universität Wien. Und ich begrüße Dr. Franz Villafer. Er ist Historiker am Institut für Kulturwissenschaften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Ja, Herr Villafer, fragen wir den Österreicher. Was fällt Ihnen beim Namen Johann Strauss als erstes ein?
Nachdem wir gerade den Donauwalzer gehört haben, assoziiere ich zuerst beim Donauwalzer, dass es bei der schönen blauen Donau nicht um die in Wien ja meistens smaragd- oder schilfgrüne oder schlammbraune Donau geht, sondern um die Donau am Unterlauf im Banat, wo nämlich der Autor der Textzeile von der schönen blauen Donau, der radikale, vormärzliche Poet Karl Beck, herkommt.
Was sagt der zweite Österreicher in der Runde, der Vorarlberger Philipp Theer? Johann Strauss ist für Sie...
Feierlaune, Lebenslust, Tanzbälle. Mag jetzt ein bisschen stereotyp gehen, aber ich gehe gerne auf Bälle und es ist einfach wunderbar, zu dieser Musik zu tanzen. Aber das andere, es ist auch noch etwas tiefer betrachtet. Es ist wirklich genuin multinationale Musik, indem er versucht hat, verschiedene Nationalstile miteinander zu verbinden. Also eigentlich, wenn man so will, das Herz der Monarchie bzw. ihre Mission in Musik ausgedrückt.
Okay, was sagt die Musikwissenschaftlerin Melanie Unseld, die einzige echte Zugereiste in Wien, muss man sagen, weil in Karlsruhe geboren. Was ist Ihr erster Gedanke zu Johann Strauss?
Mein erster Gedanke ist der Stadtpark in Wien, wo das Strauß-Denkmal steht. Wir kennen es alle, golden strahlt es und es gehört zu meinem Arbeitsweg. Zwischen den Standorten der Universität komme ich da regelmäßig dran vorbei. Und sehe dieses Denkmal in den verschiedensten Tages- und Nachtzeiten, zu den verschiedensten Jahreszeiten und natürlich oft umrundet von vielen Touristen. Das heißt, für mich ist Strauß auch jemand, an den man denkt, der im kulturellen Gedächtnis geblieben ist und der für viele einfach das ist, was Wien und die Wiener Musikkultur auch ausmacht.
Okay, wir haben ein paar Stichworte gesammelt, über die können wir gleich ausführlich reden. Österreich, aber vor allem Wien feiert seinen Popstar ja schon das ganze Jahr lang. Das Motto Wien in Strauß und Braus. Es ging natürlich los mit dem Neujahrskonzert. Es gibt zig Veranstaltungen, ein ganz neues Museum. Frau Unseld, gleich am Anfang mal klären. Johann Strauß gibt es ja zweimal, den Vater und den Sohn. Frage, wer ist in Wien eigentlich heute der Größere?
Es gibt ja noch mehr. Es gibt ja auch die Brüder und auf die Familie werden wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen. Das heißt, Strauß ist wirklich dieses Imperium, das zur Unterhaltungskultur hier in Wien sehr stark beigetragen hat. Und diese Frage kann man eigentlich nur aus der Zeit heraus beantworten. Also natürlich war Strauß Vater am Anfang derjenige, also in den 30er Jahren, Anfang 40er Jahren, derjenige, der bekanntere war und der auch international bereits bekannt war. Und der Sohn konnte dann in diese Fußstapfen treten. Das klingt momentan ein bisschen nach einem leichten Weg, aber vielleicht kommen wir dann noch dazu, das auch ein bisschen ausführlicher zu diskutieren. Was natürlich kein leichter Weg war, da gibt es eine handfeste Familienfehde, die da dahinter steht. Das heißt, wenn wir Menschen in den 1830er, Anfang 40er Jahren gefragt hätten, wer ist denn der Strauß, meinte man natürlich den Vater mit ähnlichem Renommee wie der Sohn, aber inzwischen ist es tatsächlich eher der Sohn. Und auch weniger die Brüder, die nicht so stark im Rampenlicht standen, aber wenn eine Firma Strauß heißt, da passt dann ganz viel drunter. Und das sind dann viele Familienmitglieder, die sich dieses Label auch anheften konnten.
Herr Villafer, Strauß, ein Imperium, hat Frau Unselt gerade gesagt. 22 Millionen Euro lässt sich Österreich die Geburtstagsfestspiele kosten. Ist eigentlich das ganze Land so Strauß betrunken, sage ich mal, wie die Hauptstadt Wien? Wie ist das an den Rändern in Villach, da wo Sie geboren sind, Herr Villach? Oder in Vorarlberg, da kommt Herr Theer her. Finden alle Österreicher, dass das Geld gut angelegt ist?
Na, also es gibt immer Verteilungskonflikte und ich glaube, dass der Finanzausgleich und der Attribuierungsschlüssel immer umstritten ist zwischen den Bundesländern und dass auch eine gewisse Wien-Skepsis in den Bundesländern herrscht, wie ich das immer erlebt habe. Ich persönlich bin immer gern nach Wien gekommen, auch zum Studium. Mhm. Aber es gab immer gewisses Stirnrunzeln über Wien, dass als Wasserkopf verschrien ist und so weiter. Ich glaube, es ist doch ein Wiener Phänomen und Strauß ist vielleicht stärker, mit stärkerer Resonanz verbunden in anderen Kronländern gewesen im 19. Jahrhundert als in den Wiener Anhängseln in den heutigen alpinen Bundesländern. Es gab sicher Straußpflege in Ballform in dortigen bürgerlichen Milieus, die sich eben am Wiener Milieu orientiert haben. Aber ich glaube, die Breitenwirksamkeit hat Strauß vielleicht viel mehr im Banat, in Böhmen, in Ungarn, im südslawischen Bereich entfaltet, als in den Alpenländern.
Dazu kommt vielleicht noch, dass wir, wenn wir über die Musik von Strauß sprechen, dass wir von einer urbanen Unterhaltungsmusik sprechen. Also die Urbanität, und die gehört zu Wien dazu, das spielt für diesen Erfolg dieser Musik natürlich eine große Rolle, weswegen Strauß ja auch nicht nur im Habsburgischen Reich so bekannt wurde, sondern eben auch an anderen urbanen Zentren, Paris, bis hin nach Boston oder St. Petersburg oder wo auch immer. Also die Urbanität, glaube ich, ist da ein ganz wichtiges Element, warum man auch da über diesen Erfolg so gut sprechen
kann. Man könnte ja eh sagen, Herr Theer, ne, sowieso feiert Wien seinen Johann Strauß irgendwie jedes Jahr, ne, beim traditionellen Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, im Fernsehen, im Radio schauen und hören 50 Millionen Menschen in 90 Ländern zu, habe ich gelesen. Es gibt übrigens weltweit auch 14 Johann-Strauß-Gesellschaften, darunter auf den Philippinen und in Japan. Warum ist Strauß so global erfolgreich? Was ist da Ihre These?
Ja, weil er wirklich ein globaler Star war. Also das kleine und sozusagen das große alte Österreich, das ist ja sowieso nicht deckungsgleich. Und er hat ja angefangen übrigens tatsächlich mit Kompositionen für die damaligen Minderheiten in Wien. Wien war eine multinationale Stadt, also zum Beispiel die Serbenquadrille, die dann von der dortigen Obrenovic-Dynastie eifrig vertrieben wurde, die sogenannte Tschechenpolka. Also das geht ja gleich los, dass er sozusagen multinational komponiert am Anfang, als er noch ganz jung war. Und dann später hat er eben diese Riesentourneen. Und er ist wirklich ein globaler Star gewesen. Also St. Petersburg wurde von der Frau Kollegin Unselt schon erwähnt. Aber dann kommt eben Boston, ja, wo er vor zwischen 20.000 und 30.000 Zuschauern spielt. Also er ist wirklich ein globaler Star gewesen. Sein Vater, da war das sozusagen noch europäisch. Ja, nicht zuletzt aufgrund der verschiedenen Verkehrsverbindungen und eben Dampfschifffahrt, die es noch nicht so gab. Aber dann wird es eben transatlantisch. Und er wurde dann aber eben auch überall gespielt. Und das sieht man an der Verteilung dieser Strauß-Gesellschaften, also Philippinen. Das ging tatsächlich um die Welt.
Wo Sie es schon angesprochen haben, 1872 spielt Johann Strauß beim Weltfriedensfest in Boston ein Konzert. Ich habe sogar gelesen, vor 100.000 Menschen im Orchester bis zu 2.000 Instrumentalisten. Ich war wirklich beeindruckt. Das sind echte Popstar-Qualitäten und das im 19. Jahrhundert, lange vor André Rieu.
Ja, ja. Alle Menschen gehen dorthin und dann reichte ein Orchester gar nicht. Ja, deswegen hat man in diesem Raum verschiedene Orchester, also mehrere Orchester aufgestellt, sozusagen in den Seitenhallen und dann in der Mitte stand Strauß und hat dann dirigiert. Das kann nicht so ganz zusammengeklungen haben, ist einfach physikalisch schwer möglich, aber die Leute waren dabei, es war ein Event und sie waren happy.
Warum gehen da alle hin, wie Herr Theer gerade sagte? Herr Vielhafer, was ist da? Mir ist ein wunderbares Zitat in die Hände gefallen. Das muss ich kurz vorweg schicken. Der Schriftsteller Emile Zola hat über den Walzerkönig gesagt, Zitat, wir Schriftsteller zeigen der Welt, wie elend sie ist. Strauss zeigt, wie schön sie sein kann. Ist er deshalb so unsterblich, weil er die Welt wirklich etwas leichter, heller macht?
Also ich bin ja kein besonderer Freund dieser Verniedlichung von Strauss als Zuckerguss-glasiertes Konfekt oder Candies-Bonbon. Das muss nicht unbedingt sein. Ich glaube, dass in Österreich sehr gerne auch diese Selbstverniedlichung betrieben wird und die Selbstverharmlosung betrieben wird. Wir sind ja auch zum Nationalsozialismus gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Deswegen passt also Strauss relativ gut ins Konzept als vermeintlich so die Schwierigkeiten des Lebens überbügelnder und aplanierender Komponist. Tatsächlich war Strauss natürlich ein Seismograph für seine Zeit, der die politischen, sozialen Umbrüche der Zeit und nicht zuletzt auch die Konflikte in der Monarchie versucht hat zu verarbeiten in seiner Musik. Und deswegen ist die Musik politisch und semantisch Vollsprengstoff. Nun, dass sie internationalisiert werden konnte, hat meines Erachtens damit zu tun, dass man in Österreich selbst großen Wert darauf gelegt hat, Strauss als Entrebillet in die Welt und als Schutzamulett zu verkaufen und dass gewisse Möglichkeiten bestanden für die Internationalisierung, die Strauss sehr geschickt selbst genützt hat und seine Familie eben sehr geschickt genützt hat, also seine Frau natürlich und seine Mutter als geniale Schatzmeisterin und als Impresaria. Erstens, St. Petersburg wurde schon genannt. Strauss konnte da aufbauen auf einem österreichischen Joint Venture in gewisser Weise. Franz von Gerstner, der große Eisenbahnpionier, hat die Eisenbahnerschließung des Zarenreichs dem Zaren vorgeschlagen aus privater Tasche, was dem Zaren natürlich sehr zu Pass kam, und hat das verschönert und behübscht mit diesem sogenannten Vauxhall, diesem Pavillon in Pawlowsk, wo Strauss aufspielte, um für die Eisenbahn Nebentantiemen zu erwirtschaften und das Ganze noch prominenter zu machen. Die zweite große Schiene war über Paris, meines Erachtens. Schon Strauss' Vater hat in Paris gastiert, wo er in den 1830er Jahren vom Bürgerkönig Louis Philippe belobigt und eingeladen wurde, ist bereits damals bis in den äußersten Westen Frankreichs gekommen, nach Le Havre, wo er schon damals amerikanisches Publikum, dortige Investoren und Kaufleute kennengelernt hat. Und das blieb für Johann Strauss' Sohn extrem wichtig, weil bei der Weltausstellung 1867 eigentlich der Siegeszug des Donauwalzers beginnt mit einer ins Französische übersetzten Fassung des Liedertexts, einer neu geschaffenen Fassung für den Liedertext, die für Wien geschaffen wurde, und mit dem ersten großen explosiven Versand der Partitur in die Welt nach dem Pariser Erfolg. Also ich glaube, Strauss hat auch sehr gut diese bereits angebahnten Schienen bespielt und wir können vielleicht später noch darüber sprechen, warum es für Österreich an einem bestimmten Punkt wichtig war, Strauss als Integrationsfigur zu erfinden.
Ja, ich will noch mal ganz kurz bei dem Strauss-Sound bleiben. Also ich hatte ja eben gefragt, macht er die Welt wirklich etwas leichter oder heller? Unser Programm SWR Kultur sendet gerade jeden Tag eine Stunde lang Johann Strauss in der Musikstunde von 9 bis 10 Uhr. Und da rufen Hörerinnen und Hörer an, die sagen, warum spielt ihr diese schöne Musik nicht häufiger? Die tut so gut in diesen Zeiten von Unsicherheit und Krieg. Ist da was dran, Frau Unseld? Macht Strauss das Leben leichter, versöhnlicher, erträglicher?
Da sprechen Sie ja nicht Strauss oder seine Kompositionen an, sondern die Strauss-Rezeption. Also wie wird Strauss heute gehört? Ja. Und das hat in der Tat viel Versöhnliches, weil es eben so eine Nostalgie auch bedient, die ich gar nicht kritisiere oder nicht werten möchte, sondern die man gut beschreiben kann. Das ist eine Nostalgie, die letztendlich nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch des Habsburgischen Reiches mal an Fahrt gewonnen hat und da gehörte Strauss ganz wesentlich dazu, um diese Konstruktion des alten Österreichs auch zu befördern und zu transportieren, dafür ein musikalisches Signum abzubilden. Mhm. Das ist übrigens auch die Zeit, als dann von der Strauss-Dynastie vermehrt gesprochen wird, also dieses Dynastische, was es in der realen Politik, in der realen Gesellschaft nicht mehr gibt und wo man eigentlich ja auch froh ist, dass man das nicht mehr hat. Wird eben doch noch als Gefühl oder als emotionale Verbundenheit dadurch weitergetragen. Wenn man in die Musik selber schaut und die Kompositionen von Strauss sich wirklich anschaut, sieht man, dass er eher tagesaktuelle Diskurse aufgreift und da durchaus auch Stellung bezieht zur Revolution, Stellung bezieht zu sozialen Umwuchtungen oder zu nationalen Spannungen, ethnischen Spannungen und so weiter. Also da ist es er wesentlich aktueller, tagesaktueller. Und das ist das, was ich vorhin auch mit der Urbanität meinte. Ja. In einem Melting Pot, wie Wien es damals ist, sind auch so viele unterschiedliche musikalische Stile unterwegs, dass er da eine gute Melange sozusagen daraus generieren kann. Aber immer auch mit einem Augenzwinkern, mit Ironie, mit Kritik oder mit der Möglichkeit, diese schöne Musik, die man auch tanzend einfach nur genießen kann, auch auf eine andere Art und Weise zu rezipieren. Also dieses Doppelbödige an dieser Musik, das würde ich gerne an der Stelle auch noch betonen.
Reden wir über Johann Strauss, den Sohn, 1825 in Wien geboren, aus recht einfachen Verhältnissen, hat er es bis zum Millionär gebracht, war noch viel erfolgreicher als sein Vater, davon hatten wir es schon. Johann Strauss ist längst ein globales Phänomen. Er findet ja auch viele Nachahmer, die ihn sogar bis in die Pose hinein als dirigierender Stehgeiger kopieren. Sie wissen, von wem ich rede, von André Rieu nämlich. Wie fing das an, Herr Theer? Stimmt es, dass dieser Erfolg vor allem mit seiner Mutter Anna zu tun hat, die Johann gezielt und seine Brüder übrigens auch gegen den Vater in Stellung bringen wollte?
Also der Dirigent, der nebenher noch Geige spielt und sich dazu bewegt wie ein Popstar, also mitschwingt und ein bisschen mit den Füßen tippelt und die Melodien noch mitbegleitet durch seine Bewegungen, das war wiederum Strauss' Vater, ja? Also da hatte er ein Vorbild. Nur dann kam sie eben zu diesem Zerfall der Familie und dann auch einem Rosenkrieg, weil Strauss' Vater, der war so wahnsinnig erfolgreich und hatte auch so viel Geld, dass er zwei komplette Familien sich aufgebaut hat. Also die eine offiziell und die andere so nebenbei. Jeweils mit sehr, sehr vielen Kindern. So, und dann kommt es zur Scheidung, beziehungsweise zur Trennung. Und dann, ja, da zahlt der auch nicht richtig Unterhalt. Ja, und dann wird also Anna Strauss so richtig sauer. Und das ist dann der Moment, wo sie dem ursprünglich eigentlich für andere Zwecke ausgebildeten Sohn, ja, dann auch pusht, ja. Und die Familie braucht ja auch einen Ernährer, ja, der Vater ist ja weg, die anderen Geschwister sind jünger. Und dann pusht sie eigentlich seine Karriere und es ist so, dass er ausgerechnet am Tag der Scheidung seine offizielle Zulassung oder Registrierung als Berufsmusiker einreicht beim Magistrat. Also da sieht man schon, wie das zusammenhängt. Aber Hofball-Musikdirektor war der Papa, ja, und der war also bei den Eliten als der große Star verankert und der Sohn, der muss sich eigentlich erst hocharbeiten. Dann hat er allerdings auch den Vorteil, etwas zynisch betrachtet, dass der Papa stirbt 1849. Ja, also dann ist er ja da wie eine Art Erbe und so kommt es zur schönen Dynastie. Ein Walzerkönig, der nächste Walzerkönig. Also man sieht schon, wie da dieses Habsburg neben Habsburg nostalgische einfließt.
Wenn ich das vielleicht noch ergänzen kann, wenn es diesen Rosenkrieg nicht gegeben hätte, diese Scheidung, wäre das ja ein ganz tragfähiges Musikerfamilienmodell gewesen, was die Familie Strauss da etabliert hat. Also die Geschichte, die Herr Theer da gerade zu Recht nochmal hervorhebt, ist gewissermaßen nur noch das Gewürz. Aber in der Essenz können wir die Straussens einfach auch als eine der vielen Musikerfamilien in Wien uns anschauen, die in der Unterhaltungsmusikkultur dieser Zeit rauf und runter tätig sind und auch miteinander vernetzt sind, miteinander konkurrieren und miteinander nach dem Erfolg streben und sich aufeinander beziehen und so weiter. Also da gibt es ja nicht nur die Familie Strauss, sondern noch viele, viele andere, die diese Unterhaltungsmusik in Wien am Leben halten und immer wieder befördern und immer wieder befeuern gewissermaßen. Und da ist die Familie Strauss eine, die auch dieses Mehrgenerationelle durchaus praktizieren kann und dann eben zu dieser Firma wird, wie wir sie jetzt neuerdings titulieren, mit ganz firmenüblichen Strategien, also sich den Namen zu etablieren, ökonomischen Erfolg zu haben. Es gibt einen Manager oder auch eine Managerin, die alles zusammenhält, für die Publicity zu sorgen und auch für das Image der Familie.
Ich habe irgendwo gelesen, Johann Strauss' Sohn hatte deswegen Erfolg, weil er von Frauen gemanagt wurde. Und da ist ja was dran, ne? Also nicht nur der Einfluss der Mutter, überhaupt scheint Frauen, Herr Villafer, die Karriere von Johann Strauss erst möglich gemacht und dann gesteuert zu haben. Stimmt das?
Ich möchte die Frage auch gerne an die Melanie weitergeben, aber ich möchte dazu vielleicht noch zwei Aspekte erwähnen. Ja. Der eine Aspekt, der mir interessant scheint, ist, mit welcher großen Finesse, mit welchem Raffinement Johann Strauss' Sohn sich auch des Umfeld seines Vaters zu bedienen verstand. Die ersten Kompositionen von Johann Strauss Sohn sind eigentlich noch ziemlich steißgeburtartig, schwierige Geburten. Einer der besten Musiker seines Vaters wird von ihm geschickt akquiriert, der ihm dann hilft, die Stimmen auszuschreiben, das melodisch auszufeilen. Er führt zwar Fürschen ein Skizzenbuch, aber vieles von diesen Skizzen sind eigentlich noch ungeschliffene Kleinodien, die dann eben mit der Hilfe von professionellen Orchestermusikern in Form gebracht werden, also fasoniert werden. Da baut er auf den Vater auf. Die zweite interessante Geschichte ist die, die Philipp Dehr schon kurz angesprochen hat, nämlich, dass dieses Zerwürfnis in der Familie auftritt, 1844, und dass der Vater eigentlich die Tanzetablissementbesitzer erpresst, indem er sagt, er tritt nicht mehr auf, wo sein Sohn auftreten darf. Und sein Sohn macht eigentlich aus der Not eine Tugend, weil er eben gerade die marginalisierten Wiens, die nicht deutschsprachigen, die slawischen, ungarischen Schichten und die Studenten als ein Publikum entdeckten, damit ein ganz anderes Resonanzspektrum, ein ganz anderes Reservoir anzapft als der Vater. So können die beiden eigentlich nebeneinander relativ gut existieren, weil man sich eben dieser plurikulturellen Situation in Wien relativ gut bedient. Mhm. Die Frauen, in einem Aspekt vielleicht noch eine kurze Bemerkung, bevor ich Melanie weitergebe, ist es vielleicht interessant zu sehen, diese Geschichten des Konkubinats, nicht? Also Johann Strauss Vater als Ehebrecher, die Frau erreicht die Scheidung nicht, weil es keine Scheidung gibt in der Zeit, sondern eine Trennung von Tisch und Bett, aber sie erreicht zugleich die Pfändung von seinen Gagen und von Orchesteruniformen für Sperdl. Die erste Frau von Strauss, die Jenny Trefts, öffnet ihm auch wichtige Türen, aber sie öffnet ihm die Türen, weil sie damals auch die Geliebte, die Ehe war nicht möglich, mit einem jüdischen Ehemann des großen Finanziers und Bankiers Todesco ist. Und für Strauss ist das eine ganz wichtige Möglichkeit, sich in der Wiener Gesellschaft zu etablieren, eben über diese Möglichkeit, die seine spätere Frau immer öffnet, die damals noch die Geliebte von Todesco ist.
Mhm. Also wenn man das so vereinfacht sagen möchte, dass die Frauen seine Karriere gefördert hatten, dann unterschätzt man, glaube ich, die Rolle der Frauen in der Ökonomie dieser Zeit generell. Weil natürlich sind sie, wenn es um eine Firma, ich benutze nochmal dieses moderne Wort, geht, sind sie, müssen sie mitarbeiten wie alle anderen auch und nehmen die Rolle ein, für die sie am besten geeignet sind. Das ist bei der ersten Ehefrau von Strauss sehr deutlich sichtbar. Und man sieht es auch, dass bei der zweiten Ehefrau das eben so nicht funktioniert, während die dritte Ehefrau dann wieder in diese Agency sozusagen eintritt, ihn dabei zu unterstützen. Zwar nicht ganz so gut vernetzt wie die erste Ehefrau, aber da ist Strauss auch schon an einem anderen Karrierepunkt. Man kann das ganz gut beobachten in der Zeit, in der Johann Strauss in Pawlowsk ist, wo er eine russische Geliebte hat, die ist Komponistin, kommt aus bürgerlichem Haus und so weiter und wo eigentlich Heiratsabsichten beiderseitig bestehen und Johann Strauss sich auf eine ganz interessante Weise dann doch von ihr zurückzieht und zwar gar nicht so sehr aus emotionalen Gründen, wie es die Briefe zu erkennen geben, sondern wohl eher, weil die Mutter in Wien sagt, das passt nicht in unser Konzept, unser Erfolgskonzept, weil sie eben genau diese Kontakte nicht mitbringen kann.
Hier ist das Forum bei SWR Kultur mit Gregor Papscher Mikrofon und wir reden heute über den Superstar Johann Strauss. Was macht ihn unsterblich? Und wir, das ist die Musikwissenschaftlerin Melanie Unselt, der Kulturhistoriker Franz Vielhafer und der Soziologe und Historiker Philipp Thehr. Herr Thehr, von Ihnen ist gerade ein neues Buch erschienen. Der Klang der Monarchie, eine musikalische Geschichte des Habsburgerreichs. Da geht es darum, sage ich mal mit meinen eigenen Worten, wie die Musik die politischen, gesellschaftlichen Verhältnisse spiegelt oder besser sie aufnimmt. Mich würde interessieren, warum ist gerade im Wien des 19. Jahrhunderts der Walzer so erfolgreich? Ist ja ursprünglich ein ganz einfacher Volkstanz, noch dazu verpönt in der feinen Gesellschaft. Aber dann schafft er es in die Ballsäle und auf die großen Konzertbühnen der Welt. Wie war das möglich?
Also in diesem Buch habe ich ja da verschiedene Genres als Habsburg-Pop zusammengefasst. Mhm. Weil, also heute hören wir das als Klassik meistens, aber ich wollte das mal aus dieser Nische rausholen und einfach zeigen, was war das denn damals, ja? Und man könnte auch behaupten, dass es Anfang des 19. Jahrhunderts so wie eine Pop-Szene gegeben hat, durchaus vergleichbar mit späteren Zeiten. Beim Walzer war das Besondere jetzt im Vergleich zu früheren Tänzen, die geschlossene Tanzhaltung, später natürlich auch bei der Polka. Also gerade das war natürlich sexy. Ja? Also, anfassen, endlich mal auf andere Weise in dieser doch noch ein bisschen brüderen Gesellschaft. Aber was kommt dann dazu? Also ursprünglich war das eher so ein bürgerlicher Tanz oder kleinbürgerlich, viele Gassenhauer, das erste Kompendium, übrigens ein Böhme bzw. Tscheche von der Herkunft her, František Pecháček, der schreibt da 12 Dutzend Solowalzer, also 144, Spielzeit ungefähr 1,40. Die kommen dann sogar in meinem Buch vor. Da sieht man, das sind eigentlich eher so, würde ich sagen, halbwegs einfach gehaltene Tänze, die sich wunderbar fürs Wirtshaus eignen oder für den Hausball. Und dann entdecken erst die Habsburger diesen Walzer. Also er wird eben dann auch in der Hofburg getanzt, Redutensäle und dann, naja, und dann wird er eben Teil der Hofkultur und dann ja nochmal gepusht durch den Wiener Kongress. Und was findet dort eigentlich statt, soziologisch betrachtet? Also eine ursprünglich volkstümliche Kultur und Musik wird durch die Allerobersten, nämlich die Dynastie, quasi anerkannt und dadurch gehoben. Also das heißt, da wird U-Musik, ja, wenn man das jetzt wiederum etwas anachronistisch so einordnen will, weil die Unterscheidung gab es damals so nicht. Also da wird U-Musik dann eigentlich aufgewertet. Und dann später ist es ja so, dass man diese Walzer ja nicht nur dazu tanzt, sondern da gibt es auch schon wieder Dokumente aus der Zeit des Wiener Kongresses. Na, da sitzen halt dann die älteren Herrschaften mit wippenden Füßen dabei und am Rande, freuen sich aber genauso. Und dann wird er ja gespielt quasi wie im Konzert. Ja, und dann wird es zur Konzertmusik und damit eigentlich zur E-Musik. Mit der Polka ist es dann im Prinzip ähnlich. Und ich würde sagen, diese Melange, ja, von oben und unten, also das Sozialhistorische daran, ist eigentlich genauso wichtig wie dieses, also Multinationales, was da alles an Einflüssen, beziehungsweise an Idiomen zusammenkommt. Das ist gewissermaßen das Erfolgsrezept dieser ersten, ja, man kann sagen, eben globalen Mode, aber dann auch der zweiten, der Polka.
Herr Villafay, ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal fragen, warum feiert ausgerechnet in dieser Zeit die Unterhaltungsmusik, der Walzer, solche Erfolge, dass er es bis auf die Konzertbühnen schafft und in die großen Ballsäle? Das sind ja nicht gerade ruhige Zeiten für die Monarchie. Vor März und Revolution von 48, 49, da war Wien wirklich ein Zentrum der Aufstände. Krieg gegen die Ungarn, Niederlage gegen die Preußen, übrigens zu den Klängen des Radetzky-Marschs von Johann Strauss, dem Vater. Ja, warum ausgerechnet die Unterhaltungsmusik? Der Boom der leichten Muse, sag ich mal.
Ich glaube, das hat auch sehr viele sozialgeschichtliche Gründe. Also die Tanzwut ist ein großes Thema des Wiener Kongresses, weil es auch eine Möglichkeit des Sozialisierens auf eine Art und Weise ist, die verschiedene Interessengruppen zusammenbringt, Vertreter unterschiedlicher Stände zusammenbringt. Und ich glaube, dass in der vormärzlichen Zeit, die ja so verschrien ist, als eine Zeit, die unter einem gewissen Mehltau liegt, politischen Mehltau der Repression, der Metternich-Zeit, der Walzer auch eine politische Funktion hat. Es gibt einen sehr schönen Briefwechsel von einem späteren Burgtheaterdirektor Laube, und der beschreibt diese Soiree von Johann Strauss' Vater im Sperl, in dem berühmten Tanzetablissement Sperl, und schreibt eben, er wisse nicht, was Johann Strauss' Vater von der Politik verstünde, aber die Wiener machen mit ihm an einem Abend den ganzen Contrat social durch. Also Rousseaus Contrat social, den Gesellschaftsvertrag, der die Neubegründung des Staates nach dem Naturrecht durch einen Vertrag der Vertragsteilnehmer insinuiert. Das ist eine revolutionäre Sache natürlich. Ja. Also ich glaube, man muss diese Möglichkeiten der politischen Verflechtung und der sozialen Verflechtung sehr stark betonen. Wenn man kurz auf 1848 blickt, ist es sehr interessant zu sehen, dass sowohl Vater als auch Sohn Strauß, glaube ich, relativ geschickt lavieren zwischen dem Großösterreichischen und dem Großdeutschen, das in der Zeit ja sehr prominent ist. Johann Strauß' Vater und Sohn wurden später sehr stark als Großdeutsche vereinnahmt im 20. Jahrhundert, auch unter bekannten und berechenbaren politischen Vorzeichen. Aber gerade Johann Strauß' Sohn, letzter Satz vielleicht, betätigt sich als in der Zeit als Primgeiger des Völkerfrühlings. Das heißt, er baut seine Potpourris und seine Serenaden, die er schon vorher gemacht hat, wirklich aus zu einem Art Archiv der Klänge der Monarchie, die in der Zeit populär sind. Also er spielt sehr oft bei Verbrüderungsfesten, bei Abendveranstaltungen. Zum Beispiel wird er von den Tschechen instrumentalisiert, wie die deutschsprachige Presse sagt, weil er ein Spottlied auf den Reichsgründen Schusselka spielt. Dergleichen passiert ganz oft. Also er versucht durchaus ein bisschen populistisch und eulenspiegelhaft, sich verschiedener von musikalischer Quellen zu bedienen und damit eigentlich die Versöhnungsbereitschaft und das Versöhnungspotenzial in der Revolution zu betonen, die ja späterhin eben auch an solchen Antagonismen scheitert. Aber ich glaube, da ist Johann Strauss so ein wichtiger Garant.
Und ich würde gerne noch ergänzen aus einer musikhistorischen Perspektive, dass wir gut daran tun, uns diese Räume, die wir jetzt gerade so aufrufen, Konzerthaus, Tanzsaal und so weiter, nicht zu weit entfernt voneinander zu denken. Also nicht nur, dass das alte Burgtheater früher ein Tanzsaal war und dann erst unter Maria Theresia zum Theater wurde, sondern auch generell die Nähe zwischen dem, was wir auch immer noch fein säuberlich in E und U teilen, die sind einfach in dieser Zeit fließend beziehungsweise fangen erst an, sich zu etablieren. Und wenn wir in eine Stadt wie Wien schauen, dann haben wir eben sehr viele fließende Übergänge. Also ich erinnere zum Beispiel an die Geselligkeiten, die es bei Fanny von Arnstein gibt. Das ist noch ein bisschen früher, aber da wird zuerst Beethoven gespielt und dann tippeln die jungen Leute schon nervös mit den Füßen und dann wird irgendwann das Klavier zur Seite geschoben und dann wird getanzt im gleichen Raum von den gleichen Leuten und ohne dass es da ein Ogu gibt, jetzt käme die Unterhaltungsmusik.
Wobei, also man ja sagen muss, also eine Zäsur gibt es aber doch, ja, also von wegen Strauss, er wollte versöhnen, Strauss so nahe mag sein, aber es sind eben erstmal diese ganzen eigentlich revolutionären Kompositionen, übrigens auch wesentlich länger als beim Vater, der ja mit dem Radetzky-Marsch die Seiten wechselt. Aber dann, im Dezember 1848 kommt es dann schon zum Bruch. Ja, da verlassen ihn eigentlich die Instinkte und er dirigiert in einer Gaststätte dreimal hintereinander die Marseillaise. Und das findet die Polizei, die das mit beobachtet hat, gar nicht lustig und zwingt ihn dann eigentlich zum Seitenwechsel. Und dann kommen schon so, Kaiser Franz Josef Marsch, Nikolai Quadrille, also Nikolai gewidmet dem russischen Zaren, dem Sieger von Vilagos, also über die ungarische Revolution. Also da versucht er sich dann schon auch sehr stark anzupassen und da sind schon auch einige Brüche drin, die man auch nicht unterschätzen sollte.
Herr Theer, ich verstehe Sie übrigens so, wenn ich Ihr Buch da richtig lese, Johann Strauss wird dann für die Monarchie zum Glücksfall. Seine Walzer lenken auch ein Stück weit ab, diese schöne Musik, diese leichte Musik vom Niedergang ab. Der Donaumonarchie, Brot und Spiele für das Volk, dank Johann Strauss, ist da was dran?
Ja, das ist schon für den Vormärz, ja, wo ein Emigrant, der hieß Karl Postel, aber schrieb als Charles Silsfield, feststellt in seinem Buch, der Kaiser hält sich und sein Haus so lange für sicher, als seine Untertanen tanzen und singen. Also Brot und Spiele, wenn man so will. Was bei Strauss dann wichtig ist, also er wechselt ja die Seiten und in der Tat, dann kommt da eine gewisse Versöhnung zustande, übrigens auch mit Ungarn, ja, er ist ja oft in Ungarn zugange, dort unglaublich beliebt, natürlich wie auch Franz Liszt. Und er ist eigentlich dann auch einer der Komponisten des Ausgleichs, wenn man so will. Da ist er schon sozusagen seinen Zeiten auch voraus und ein Schrittmacher.
Frau Unsel, berühmt ist Johann Strauss natürlich nicht nur für seine Walzer und für seine Polkas, sondern eben auch für seine Operetten, die er geschrieben hat, auf Drängen übrigens des Rheinländers Jacques Offenbach. Seine berühmteste, die Fledermaus, ist ja bis heute ein Kassenschlager. Legendär daraus, dass Bonmot glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Da gibt es jetzt einen lebenden Strauß, nämlich den Urenkel des jüngsten Bruders von Johann II, heißt er, ist Eduard Strauß, lebt in Wien, repräsentiert heute die Dynastie. Und der, habe ich in einem Interview mit ihm gefunden, findet es schlimm, dass der Komponist immer nur auf den Walzerkönig reduziert wird. Er sagt, man übersieht das Satirische, das Kabarettistische, vielleicht sogar das Spöttische in seiner Musik. Und so habe ich Sie, Frau Unselt, eben auch schon verstanden. Können Sie das mal erklären?
Das ist das, was Philipp Theer gerade angesprochen hat. Es ist tatsächlich eher eine Kommentarschiene, die Musik gibt. Aber das macht Strauss schon. Und wenn ich etwas kommentiere, auch subtil kommentiere, liegt es im Auge oder Ohr desjenigen oder derjenigen, die da zuhört und zuschaut, wie die Dinge erkannt werden wollen. Und natürlich kann ich die Strauss-Musik als schöne Musik hören. Ich kann aber eben auch auf diese subtilen Dinge achten. Ganz abgesehen davon, aus rein musikalischer Sicht geht es ja auch um Musik, die jetzt nicht den Werkcharakter haben, wie wir den anderer Musik zuschreiben. Ob die andere Musik ihn hat, weiß ich auch nicht. Aber also könnte man auch diskutieren. Aber gerade die Musik von Strauss ist ja auch eine Musik, die immer wieder anverwandelt wird. Das ist ein Punkt, den Eduard Strauss ganz stark macht, weil er auf der Suche ist sozusagen nach dem authentischen Klang. Aber wenn man sich die interpretatorische Seite dieser Musik anschaut, lebt die Musik immer besonders dann und bis in die Gegenwart, wenn sie gewissermaßen auch in einer Weise anverwandelt wird, dass sie uns was sagt. Mhm. Also das Wiener Klangforum hat zum Beispiel ein Neujahrskonzert dieses Jahr gemacht, wo sie gewissermaßen die Straußwalzer überschrieben oder anverwandelt hat, indem wir sie dann so hören können, dass sie unseren Ohren, die ja schon mit noch ganz anderen Dingen auch konfrontiert sind seit Johann Strauss Tod, dass wir sie sozusagen hören können in ihrer knackigen, in ihrer besonderen oder auch anverwandelbaren Art und Weise. Das ist dann vielleicht nicht nur schön, aber das ist eine Tonspur, die uns eben sehr nahe kommt, weil da sind schon Radioerfahrungen dabei oder auch Verzerrungen, Sample-Effekte und so weiter. Man hört aber trotzdem diesen Strauss immer noch durch und das hält die Musik von Strauss aus und das ist eine eigene Qualität. Darauf will ich hinaus. Die Musik ist eben eine, wir haben auch vorhin über das Bostoner Konzert gesprochen. Kein Mensch von uns würde heute da einen musikalischen Hochgenuss erwarten. Aber diese Möglichkeit mit dieser Musik sehr viel zu tun, um Menschen in Kontakt zu bringen, um Menschen zu begeistern, um Menschen auch in Bewegung zu bringen, das gelingt Strauss eben ganz besonders gut. Weil Sie vielleicht auch die Operetten angesprochen haben, die Johann Strauss ja nicht so genannt haben wollte. Das ist natürlich der Versuch, auch das Theater nochmal als Ort der Musikkultur stärker mit einzubeziehen. Weil Theater, auch das ist ja ein hochpolitischer Ort, auch in dieser Zeit. Und da sind eben auch Dinge sagbar oder erzählbar oder hörbar, die man auf diese Weise einmal mit dem Publikum auf eine gewisse Art und Weise teilen kann. Und das Zitat, was Sie gebracht haben, das ist da rausgenommen, aber ob es apologetisch, also als wahrgenommen werden soll oder ob man darin dahinter das Augenzwinkern erkennen können soll, auch das, wie gesagt, liegt im Auge des Betrachters.
Herr Vielhafer, wollen Sie dazu noch was sagen?
Ja, also ich wollte noch ein bisschen differenzieren vielleicht zu dieser Idee, die Straußsche Musik als Opium des Volkes. Ich meine eben, dass da doch mehr Schichten dahinter stecken. Mit Versöhnungsangebot meinte ich ja nicht ein Versöhnungsangebot zwischen Monarchie und Volk, sondern eigentlich die Idee, einen plurinationalen Verfassungsstaat zu ermöglichen. Ob Strauss jetzt in der Jahreswende 48-49 eine Kehrtwende vollzogen hat, scheint mir, muss man auch differenzierter vielleicht sehen. Also natürlich versucht sich am Hof anzudienen, das meinte ich eben mit Eulenspiegelei und Populismus. Zugleich ist er derjenige, der gerade die beim Hof immer noch und bei den Hofschranzen immer noch verschrienen Studenten und die verschiedenen professionellen Schichten Wiens bedient mit seiner Musik. Also er steht eigentlich für das aufstrebende Bürgertum, für die Techniker, für die Mediziner, für die Juristen. Für die schafft er in der Zeit extrem innovative Kompositionen. Und es stimmt, dass seine revolutionäre Vergangenheit ihm die Ernennung zum Hofballdirektor sehr lange vorenthalten hat, bis in die 1860er Jahre hinein. Also er operiert auf unterschiedlichen Schienen, wie mir scheint, aber es ist interessant zu sehen, wie gerade die Demokratisierung der Monarchie für Strauss ein Anliegen bleibt. Ich erinnere an eine schöne Komposition von ihm, die Wahlstimmen, die er komponiert anlässlich der erstmaligen neuerlichen Wahl zum Wiener Gemeinderat nach einer 10-jährigen Periode der postrevolutionären Sistierung des Gemeinderats, wo er ausgerechnet die Marseillaise versteckt in diesem Werk und sich sozusagen mit diesem Schusterfleck der Marseillaise, dieser Anspielung ins Fäustchen lacht, das der Zensur vorenthalten zu haben. Also es wären durchaus verschiedene politische Aspekte zu nennen. Zu den Operetten ist vielleicht interessant zu sagen, Strauss greift auch da, scheint mir, sehr zeitbewusst Themen auf. Staatsbankrott im Inigo, eine Frau als Staatsretterin im Prinz Methusalem, die Sofortbildkamera in den Waldmeistern. Cagliostro 1883 fingiert eigentlich das Jubiläum des Befreiens Wien von der Osmanenbelagerung. Lauter solche Aspekte spielen eine große Rolle, gerade in der Zeit, als das liberale Wien sich eben neu erfindet gegenüber dem Klerikalismus, gegenüber der katholischen Kirche, die ja in die Rolle der Osmanen gedrückt wird in der Zeit. Also auch der antiklerikale Strauss scheint mir, spielt eine wichtige und große Rolle in dieser liberalen Gründerzeit. Ist ein ganz wichtiges Motiv bei ihm.
Johann Strauss stirbt 1899 in Wien, sein Grab auf dem Wiener Zentralfriedhof. Da ist er gar kein Österreicher mehr. 13 Jahre vorher schon legt er die österreichische Staatsbürgerschaft ab und nimmt die deutsche an, damit er in Coburg seine dritte Frau heiraten konnte. Er tritt deswegen auch aus der katholischen Kirche aus, Herr Vielerfahr. Ich wusste das gar nicht, aber das hat man ihm bis heute wahrscheinlich verziehen in Österreich. Wir könnten jetzt über die Nachwirkungen dieses Mannes nochmal eine ganz eigene Sendung machen, als Exportschlager, als Werbeträger, als Identitätsgeber für das heutige kleine Österreich. Und natürlich, Herr Theer, haben auch die Nazis versucht, aus dem Wiener Johann Strauß einen Bilderbuch-Aria zu machen. Das war nicht so einfach, denn der Urgroßvater von Johann Strauß war Jude, richtig?
Ja, also der Vater von Vater Strauß ist ja zugewandert aus Pest, aus Ungarn. Ja, also da gibt es in der Tat einen jüdischen Hintergrund. Bei Strauß' Vater ist es auch so, dass noch gewitzelt wurde drüber. Ja, die Wiener wie immer, ja, witzeln ja gern über Juden. Mhm. Der schöne Jude an der Geige, ja, war etwas, was da so umging über den Papa. Der war ja auch wirklich sehr gut aussehend. Und ich bin sicher, dass sich das dann auch noch gehalten hat. Und das wurde dann eben quasi, ja, rausretuschiert und rausredigiert, damit man eben ihm als schönen deutschen Vorzeigekünstler und Komponisten benutzen kann.
Wird Strauß denn eigentlich heute noch politisch vereinnahmt? Von der heimlichen Hymne hatten wir es ja schon. Kein Wunder, der Walzerkönig steht für eben dieses glanzvolle Österreich, das es einmal war, das es schon lange nicht mehr gibt. Wie wichtig ist dieser Nostalgiefaktor heute noch für das kleine Land, Herr Vielerfahr?
Naja, Österreich gefällt sich in einer gewissen Selbstverzwergung auf der einen Seite, alpenrepublikanische Genügsamkeit und Wohlgefühl, Genussfaktor. Zugleich schlachtet man natürlich sehr gern das habsburgische Erbe aus, ne, und wird das zu touristischen Zwecken zu Markte tragen. Insofern passt Strauß da recht gut ins Konzept, dass die Familie Strauß eben wie alle eigentlich bedeutenden Wiener Familien aus Tapezierern, Zuckerbäckern, Tischlern, überall aus der Monarchie stammte, wird dabei, scheint mir, ein bisschen vergessen, weil auch in Österreich immer noch der Blick nach Westeuropa scheint mir wichtiger ist als der Blick in die unmittelbaren Nachbarländer, die häufig vergessen werden und man eigentlich die plurikulturelle Tiefe Wiens nicht wirklich versteht, die auch für die heutigen Herausforderungen Wiens durchaus wichtig ist und die helfen kann, die zu meistern und besser zu verstehen.
Mit Blick auf die Uhr, wir müssen zum Schluss kommen. Letzte Frage in die Runde geht an alle. Was macht Johann Strauß bis heute unsterblich? So haben wir diese Sendung genannt. Wie ist da Ihre Antwort? Vorhin haben wir schon gesagt, Johann Strauß hat Walzer und Polka auf die Konzertbühne gebracht. Das ist lange her. Heute sind sie da wieder verschwunden. Was bedeutet das?
Wenn Sie sagen, es ist verschwunden, ist das auch nur eine Sicht, denn eigentlich ist es gar nicht verschwunden, aber es taucht möglicherweise an Stellen wieder auf, diese Musik, die man so gar nicht erwartet, als Identitätsträger, aber auch als Material, wie ich das gerade gesagt habe, auch, was auch ästhetisch, interpretatorisch reizvoll ist. Aber musikologisch betrachtet bleibt da eben doch noch relativ viel zu tun, um genau diese alten Vorstellungen von hier das eine, dort das andere doch ein bisschen besser differenzieren zu können, um wieder an diese Vielschichtigkeit auch heranzukommen. Und da, glaube ich, tun wir gut daran, das noch ein bisschen voranzutreiben, weil wenn wir es nur in dieser Nostalgie-Schiene belassen, die Musik, dann wird sie uns irgendwann vielleicht doch verloren gehen.
Ich glaube, man hat dort doch wirklich ein Reservoir an Melodien, an Rhythmen. Das ist einfach ganz großartig und das kann man eigentlich immer wieder verwenden. Man soll das nicht weichspülen. Ich glaube, das ist aus der Diskussion ganz gut hervorgegangen, sondern eben ja verschiedene Aspekte herausarbeiten, das differenzieren. Und da macht ja diese Musik einfach immer noch wahnsinnig viel Spaß. Also gehen Sie mal auf einen Wiener Ball, kann ich jetzt allen Hörerinnen und Hörern empfehlen. Gibt ja immer noch die Ballsaison und dann, ja, also das ist wirklich ein Erlebnis. Ja? Und gerade mit Strauß macht es besonders viel Spaß. Das ist das eine. Und das andere ist ja eher so ein anderer Gedanke. Die Popmusik, also ich meine jetzt der Nachkriegszeit im 20. Jahrhundert, ja, also so Rock, Pop und so, was wir heute so kennen, das wird doch immer mehr kanonisiert, aus verschiedenen Gründen. Ja. Also warum hören wir denn, was weiß ich, dann immer noch Rolling Stones im über 80 und sonst was, ja, also die alten Herrschaften. Das wird gewissermaßen fast schon klassisch, muss man sagen. Ja. Und aus auch Marketinggründen, Streaming und so weiter. Und ich glaube, das ist aber zugleich eine Chance, ja, dass man eben aus dieser Musik des 19. Jahrhunderts vielleicht etwas herausholen kann und sie eben gewissermaßen entkanonisiert und aktualisiert und immer wieder spielt und auch auf andere Weise einbaut in zeitgenössische Musik und So gesehen, glaube ich, gibt es auch neue Möglichkeiten.
Herr Villafer, Sie haben das kurze Schlusswort.
Ich glaube, man muss sich um Strauss keine Sorgen machen. Also man kann das von einer von der wunderbaren drusisch-syrischen Künstlerin Amal Azalmeh, die diese Wiener Ballnacht besungen hat in den 50er Jahren im repressiven Ägypten, bis hin zu Cole Porter und Hitchcock sehen, dass Strauss so weit diffundiert ist in die unterschiedlichsten Kulturgenres und Kulturgattungen hinein, dass man sich keine Sorgen machen muss. Also Strauss lebt meines Erachtens.
Johann Strauss, Superstar. Was macht den Walzerkönig unsterblich? Darum ging es hier im Forum heute bei SWR Kultur. Und es haben diskutiert Melanie Unseld, Musikwissenschaftlerin an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien, Philipp Theer, Kultursoziologe und Historiker an der Universität Wien und Franz Villafer von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Ich sage danke für diese Diskussion und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Popsch.